Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh.
Und zu Gast bei uns ist heute Ulrike Herrmann, die Wirtschaftskorrespondentin der TAZ. Frau Herrmann, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Ja, hallo.
Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Natürlich ist die Corona-Krise auch heute das Thema des Tages, ist auch dieses Thema der Woche. Gerade ging es auch um die Schutzmasken, über die wir vor allem seit dieser Woche diskutieren. Wie tun Sie sich damit? Ich tue mich immer noch schwer.
Ja, also ich habe bisher auch noch keine Schutzmaske auf. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es langfristig kommt. Im Augenblick muss man ja gar keine Schutzmaske tragen, weil man ja das ganze öffentliche Leben sowieso stark reduziert hat. Also es wäre ja Quatsch, seine eigene, die Schutzmaske tendenziell zu Hause zu tragen. Ja, oder ich meine im Supermarkt, überall muss man jetzt 2 Meter Abstand halten.
Ja.
Aber wenn das öffentliche Leben wieder angekurbelt werden soll, und das muss ja irgendwann passieren, sonst werden ja alle wahnsinnig, dann ist bestimmt eine Lösung, dass man sagt, okay, es muss eigentlich jeder eine Schutzmaske tragen.
Wir werden das diskutieren hier in der kommenden Stunde. Wir werden aber auch gleich nochmal über Schutzmasken reden, allerdings nicht die, die wir vielleicht tragen können, sondern die, an denen es gerade vor allem fehlt, nämlich die, die medizinisches Personal so dringend benötigt. Frau Herrmann, wir sind hier, um den Tag zu sortieren, aber ein Stück weit auch die Woche. Und das ist eine Woche, in der wir eine immer intensivere Diskussion darüber erleben, wo eigentlich medizinische Schutzkleidung wie zum Beispiel Atemmasken herbeschafft werden sollen. Denn die ganze Welt sucht sie momentan. Das heißt, Schutzmasken sind quasi eine Art Luxusartikel geworden, auch hier bei uns in Deutschland. Wieso ist Schutzkleidung bei uns ein Luxusartikel?
Naja, also die Krankenhäuser, soweit man das hört, hatten ja eigentlich Schutzkleidung für 2 Jahre. Aber das war natürlich berechnet auf den Normalverbrauch von 2 Jahren. Und das war dann nach irgendwie 3 Wochen bis zu 1 Monat war das alles aufgebraucht. Und diese Lage ist natürlich in allen anderen Ländern auch zu verzeichnen. Jeder hatte Schutzkleidung, aber nicht für eine Pandemie. So, und jetzt sind alle auf der Suche nach dieser Schutzkleidung. Und das Problem war ja, dass das hauptsächlich in Indien und vor allen Dingen auch in China hergestellt wird. Und wie ja jeder weiß, wurde zwischendurch aber das Wirtschaftsleben in China dramatisch runtergefahren, sodass auch keine Exporte von diesen Masken mehr möglich war. Jetzt läuft ja die Produktion in China wieder an. Aber letztlich ist der Bedarf immer noch so groß, dass jetzt die westlichen Länder sich gegenseitig diese Schutzkleidung und vor allen Dingen auch die Schutzmasken abjagen. Ne? Mhm. Und daran wird sich jetzt auch demnächst nicht so viel ändern. Also man wird schon immer wieder Nachschub haben, aber es ist völlig klar, dass der Nachschub nicht für den Bedarf reichen wird.
Die amerikanische Regierung hat gestern gesagt, sie will einen Exportstopp für solche Schutzkleidung, unter anderem wie Atemmasken. Also amerikanische Firmen, die das ja größtenteils auch nur aus China geliefert bekommen, sollen das dann nicht weiter exportieren dürfen. Da gibt es ja schon die ersten Streits zwischen einzelnen Ländern. Als Reaktion darauf plant jetzt auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass mehr von dieser Schutzkleidung auch in Deutschland produziert werden soll. Halten Sie das für realistisch?
Also das kann ich jetzt technisch nicht beurteilen, muss ich zugeben, wie schnell das jetzt machbar ist. Aber das wird ganz bestimmt eine Lehre aus dieser Pandemie sein, dass alle Länder anfangen, doch Produktionskapazitäten für solche Notfälle vorzuhalten. Also man wird 2 Sachen machen. Man wird auf der einen Seite sehr viel mehr einlagern, als man bisher eingelagert hat. Und gleichzeitig wird man sicherstellen, dass man nicht davon abhängig ist, dass das China dann alles liefert, sondern man wird diese Kapazitäten selber haben.
Aber das wäre ja tatsächlich auch nochmal in einem kleineren Maße ein industriepolitisches Umdenken tatsächlich.
Ja, also es wäre tatsächlich in diesem kleinen Segment ein Abschied von der Globalisierung. Also viele Leute denken ja jetzt, dass das Coronavirus irgendwie bedeutet, dass die gesamte Globalisierung an ihr Ende kommt. Das glaube ich überhaupt nicht. Also da gibt es ja immer diese Diskussion, ja, werden jetzt die Lieferketten verkürzt? Mhm. Glaube ich nicht, weil dass die Lieferketten global sind und aussehen, wie sie aussehen, liegt ja daran, dass diese Variante die billigste und effizienteste ist. Und das wird man weitermachen. Aber im Falle von Schutzkleidung wird man das Thema Globalisierung aufgeben.
Sie haben anfangs gesagt, dass ja das Material, was da ist, eigentlich auch reichen würde für den normalen Betrieb, wenn wir jetzt gerade keine Pandemie haben, was ja zum Glück eigentlich der Regelbetrieb in unseren Gesellschaften ist. Jetzt gibt es aber natürlich auch viel Kritik an der Bundesregierung, wie an vielen anderen Regierungen, dass die zu langsam und zu zögerlich gewesen ist. Habe ich da rausgehört, dass Sie diese Kritik nicht so teilen?
Ja, also hinterher ist man ja immer schlauer als vorher.
Ja.
Also man muss sagen, wenn jemand hier wirklich versagt hat, dann ist das die chinesische Regierung gewesen. Also man hätte die Pandemie völlig verhindern können, wenn sie von Anfang an im November, Dezember in Wuhan das Virus bekämpft haben. Stattdessen haben sie geleugnet, dass es existiert. Gut, jetzt ist es eben da und also da finde ich das jetzt ein bisschen fies, irgendwie so zu tun, als hätte man jetzt als Journalist, ne, schon vorher geahnt, dass eine Pandemie kommt. Das stimmt ja nicht, sondern wir wurden davon letztlich alle überrascht und tja. Was ich allerdings glaube, ist, das wird man sich jetzt für die nächsten Generationen merken. Also in den nächsten 60 Jahren immer nur, wenn jemand hört, nur aus der Ferne, oh, irgendwo gibt es ein neues Virus, wird sofort eingegriffen in aller Härte. Also es ist jetzt ein weltweites Lernen. Und eigentlich können wir das, würde ich gerne nochmal sagen, Glück, haben wir Glück, weil Corona ist zwar sehr ansteckend und Corona ist auch tödlicher als die Grippe, aber es ist ja jetzt nicht das maximal tödliche Virus. Man stelle sich mal vor, wir wären jetzt von einer Pandemie überrascht worden, die noch viel gefährlicher ist. Insofern ist es eigentlich, finde ich, ein guter Testlauf für die gesamte Welt, mal zu gucken, was man macht, wenn man mit einem Virus konfrontiert wird.
Frau Herrmann, in Ihrer Arbeit werden auch Sie ein neues Wort entdeckt haben, was in Europa viel gebraucht wird, nämlich das Wort Corona-Bonds. Es geht um gemeinsame europäische Anleihen, um die EU-Staaten zu finanzieren, um hoffentlich bald aus der großen Krise, die durch das Coronavirus verursacht worden ist, wieder herauszukommen. Das ist ein neues Wort, aber im Endeffekt geht es ja schon immer mal wieder in den letzten Jahren um die sogenannten Euro-Bonds. Was ist Ihr Eindruck? Wäre das ein Mittel gegen eine drohende europäische Rezession?
Ja, genau. Also die Euro-Bonds oder Corona-Bonds müssen unbedingt kommen. Und es ist absolut tragisch, dass zum Beispiel Finanzminister Olaf Scholz oder auch noch die Kanzlerin dagegen sind, nicht zusammen mit den Niederländern. Ansonsten sind und den Finnen. Ansonsten sind eigentlich schon alle EU-Länder für diese Corona-Bonds. Denn das Problem ist, dass ja die Länder unterschiedlich hart getroffen werden. Also weiß ja jeder, besonders schwer getroffen sind Spanien und Italien. Und wenn jetzt diese Länder sich allein verschulden müssen, also indem sie selber Staatsanleihen ausgeben, dann ist das Problem, dass die Zinsen wahrscheinlich nach oben gehen für Italien oder Spanien nach dem Motto, oh, die haben ja schon so viele Schulden und jetzt noch mehr Schulden und vielleicht könnten sie ja pleite gehen. Wobei, das muss man ganz deutlich sagen, Staaten vor allen Dingen in der Eurozone können gar nicht pleite gehen, weil die Eurozone als Ganzes ist eigentlich sehr stabil und es gibt ja auch noch die Europäische Zentralbank. Aber die Finanzmärkte geraten schnell in Panik, sind da auch irrational und dann müssen plötzlich diese stark getroffenen Staaten auch noch hohe Zinsen zahlen. Mhm. Und diese Art von Unsinn könnte man einfach abwürgen, indem man sagt, hier gibt es nur Eurobonds, sonst gibt es nichts, also nur Staatsanleihen, die von der gesamten Eurozone oder der EU ausgegeben werden. Dann wäre der Zins absolut niedrig, wahrscheinlich sogar im Negativbereich. Man bekäme also noch Geld geschenkt, wenn man Darlehen aufnehme und man hätte nicht dieses Problem, dass die Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Währungsunion verzerrt werden. Denn im Augenblick ist es ja so, Deutschland zahlt schon praktisch keine Zinsen mehr. Das ist längst im Minusbereich. Also man muss sich mal vorstellen, dass ein 10-jähriger Kredit, den Olaf Scholz im Augenblick aufnimmt, das sind minus 0,5% Zinsen. Also wir in Deutschland kriegen schon Geld geschenkt, wenn wir Kredit aufnehmen. Die Italiener mussten aber zum Teil 3 Prozentpunkte mehr zahlen. Das bedeutet ja in so einer Währungsunion, dass die Italiener Wettbewerbsnachteile haben. Auch die Unternehmen in Italien müssen mehr Zinsen zahlen als deutsche Unternehmen, egal ob die gleich profitabel sind oder nicht. Und das funktioniert so nicht. So.
Aber Olaf Scholz, den Sie gerade schon angesprochen haben, der argumentiert unter anderem so, man müsse jetzt in dieser Krise keine Zeit verlieren und es gäbe ja schon Mechanismen, zum Beispiel den europäischen Stabilitätsmechanismus, den ESM. Das ist das, was man als Euro-Rettungsschirm kennt, was vor 10 Jahren aufgesetzt worden ist im Rahmen der Finanzkrise. Scholz sagt, die Staaten könnten sich so schneller finanzieren, als wenn wir erst dieses neue System aufsetzen müssten.
Das ist, also die Geschwindigkeit ist ein total falsches Argument, weil es nämlich schon Eurobonds gibt im kleinen Rahmen. Also zum Beispiel die EU-Kommission gibt zum Teil Eurobonds aus, die Europäische Investitionsbank gibt zum Teil Eurobonds aus. Also es ist jetzt nicht so, als hätte man von diesem ganzen Instrument noch nie gehört. Letztlich ist es auch so, dass der ESM so eine Art Eurobonds ausgibt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wenn es der ESM sowieso schon Eurobonds macht, warum latscht man nicht? Ja, nehmen wir doch die. Aber das Problem ist eben, dass der ESM als in der Tat als Rettungsschirm in der Eurozone konstruiert wurde. Im Augenblick sind da noch 410 Milliarden. Also könnte man wirklich denken, ja bitteschön, nehmt doch erstmal diese 410 Milliarden. Aber es ist eben ein Stigma, wenn man sich beim ESM bewirbt. Wenn einzelne Länder da hingehen müssen, wie Italien oder Spanien, während andere Länder wie Deutschland da nicht hin müssen, dann ist das ein Signal an die Finanzmärkte. Okay, Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, das hier sind die offiziellen Versager der Eurozone. Die sind besonders riskant, die müssen unter einen Rettungsschirm. Und dann ist das Ergebnis, dass die Zinsen für Italien immer höher sein werden als die für Deutschland. Und dann hat man ständig diese Wettbewerbsverzerrung. Bei jeder kleinen Krise, nicht, ist ja normal, dass Krisen auftauchen, auch Konjunkturkrisen, Börsenkrisen, alles Mögliche kann ja wieder passieren, wäre immer gleich wieder die ganze Eurozone gefährdet, weil ja dann die Finanzmärkte gelernt hätten, ja, das sind ja die Länder, die immer sofort dann wieder beim ESM-Schlange stehen müssen. Und das ist das Ende der Europas. Also das ist völlig klar. Also wenn man jetzt nicht in so einer Krise wie der Corona-Krise nicht versteht, dass man jetzt mal gemeinsame Staatsanleihen aufnehmen muss, dann ist Europa echt verloren.
Ist nicht der Gedanke dahinter auch, wenn irgendwann diese Krise vorbei sein wird und wir haben diese Bonds einmal, dann werden wir die auch nicht mehr los und dann könnten Regierungen ermuntert sein, mehr Geld auszugeben, als sie eigentlich haben?
Also eins ist richtig, wenn man diese Eurobonds hat, dann sind die da. Also Deutsche glauben ja oft, völlig falsch, dass Staatsanleihen zurückgezahlt würden. Nein. Auch der deutsche Staat zahlt seine Schulden nicht zurück. Und das ist vernünftig. Denn, um das mal zu erklären, jetzt am Beispiel Deutschlands, man stelle sich mal vor, der deutsche Staat, der im Augenblick ungefähr 2 Billionen Euro Schulden hat, würde denken, dass er die zurückzahlt. Ja, wie soll er das denn machen? Er müsste ja vorher die Steuern erhöhen, um dann die Schulden zurückzuzahlen, die er übrigens bei seinen eigenen Bürgern hat. So, aber das wäre nicht harmlos, denn weil dadurch, dass man die Steuern erhöht, hätten die Leute ja weniger Geld in der Tasche, weil sie ja mehr Geld ans Finanzamt zahlen müssen. Das heißt, sie hätten weniger Geld, um zu konsumieren. Man würde also mit dieser Maßnahme, der Staat zahlt seine Schulden zurück, eine Wirtschaftskrise auslösen. Was stattdessen passiert, und das ist die schlaue Variante, man zahlt die Kredite nicht zurück, die Staatskredite, sondern man stimuliert das Wachstum. Und durch das Wachstum verlieren diese Kredite dann an Bedeutung. So, und das ist der Weg, den man gehen muss, und zwar auch als Gesamteurozone. Was das auch heißt, in aller Härte ist vielen nicht klar, der deutsche Steuerzahler zahlt nicht für Italien, wenn wir Eurobonds haben. So, und sondern man nimmt einfach Kredite auf. Das ist ein anderes Modell. Da zahlt kein Mensch Steuern. So, jetzt ist natürlich die letzte Frage, die Sie noch hatten. Ja, okay, und was ist, wenn Italien dann munter Kredite aufnimmt, ungebremst? Das kann man ja verhindern durch die Regularien in der EU. Da kann ja keiner machen, was er will. Das hat sich ja schon rumgesprochen, nicht? Man kann ja auch nicht Gurken anbauen, so wie man sie möchte, sondern die müssen auch Standards.
Ja, aber die Haushaltsregeln sind doch schon gelockert worden im Rahmen der Corona-Krise.
Ja, das ist auch völlig richtig, weil Deutschland wird diese Haushaltsregeln auch reißen. Also Maastricht setzt ja eigentlich voraus, dass man nur maximal 60% Staatsverschuldung haben darf pro Jahr und im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Und das wird auch Deutschland nicht erreichen. Nicht? Also wir sind Steuern, würde ich mal schätzen, auf 80% Schulden zur Wirtschaftsleistung.
Sie, Frau Herrmann, meinten gerade, dass wir jetzt eigentlich auch ein lagerübergreifendes Umdenken sehen, was dieses schon seit Jahren umstrittene Thema angeht. Was meinen Sie?
Ja, also das Interessante ist eben, und deswegen denke ich auch, dass Corona-Bonds kommen, heißen dann vielleicht anders, aber faktisch werden sie kommen, weil jetzt auch neoliberale Ökonomen, die immer dagegen waren, jetzt doch für Corona-Bonds Werbung machen und man sieht völlig neue Allianzen. Also was schon mehrfach passiert ist, ist, dass neoliberale Ökonomen zusammen mit Keynesianern, also eher linken Ökonomen, gemeinsame Papiere geschrieben haben und dann beispielsweise in der Welt platziert haben, also dem besonders konservativen Blatt, um für Corona-Bonds zu werben. Und das zeigt ja nur, dass selbst Neoliberale jetzt verstanden haben, wenn die Corona-Bonds nicht kommen, dass das das Ende Europas ist. Das muss einem völlig klar sein. Also wenn die Italiener jetzt merken, und das merken die ja schon, dass die Deutschen nicht mitziehen bei einem Instrument, das die Deutschen nichts kosten würde, dann ist eben aus mit Europa. Wozu soll dann Europa noch gut sein, wenn es selbst in Notfällen nicht zusammensteht? Und inzwischen sind also die Neoliberalen auch derartig alarmiert, dass Europa ans Ende kommen könnte, dass sie für Corona-Bonds werben.
Ohne Euro-Bonds das Ende von Europa. Das war der Satz, den Sie gerade gesagt haben.
Ja, ist so. Weil ich meine, also nehmen Sie das doch mal aus der italienischen Perspektive wahr. Das Land ist am Abgrund. Nicht? Die Wirtschaft steht still, noch viel stärker eingeschränkt als in Deutschland. Man muss Kredite aufnehmen, damit um die Wirtschaft wieder zu beleben. Zum Teil hungern die Leute inzwischen schon. Man kann das aber nicht machen, weil man sich ja nicht problemlos an den Finanzmärkten verschulden kann, weil die ja wiederum panisch sind. So, und wenn die Deutschen da jetzt nicht mal über ihren Schatten springen, der und rein eingebildete Probleme immer vortragen, dann ist doch aus der Sicht der Italiener die Frage, ja, warum brauchen wir Europa?
Das ist jetzt die Diskussion bei uns hier in Europa über Hilfsmaßnahmen, die Rezession hinweg zu kommen. Genau. Diese Rezension, die ja kommen wird. Die Frage ist nur, wie groß wird sie sein?
Die ist schon da.
Sie ist schon da, richtig. Sie wird sich noch vergrößern. Die Frage ist, wie lange wird sie dauern? Wie weit wird sie gehen? Jetzt haben wir natürlich auf der ganzen Welt Regierungen, die versuchen, sich mit großen Investitionsprogrammen, mit allen möglichen Formen von Erleichterung gegen diese Krise zu stemmen. In den USA hat es ja auch ein riesiges Paket gegeben. Das soll ja auch nur das erste sein. Aus dem amerikanischen Senat hieß es gestern Abend noch, wir planen schon weitere Maßnahmen. Was ist Ihr Eindruck, wie gehen zum Beispiel die USA aus wirtschaftspolitischer Sicht mit dieser Krise um?
Also die haben ja das erste Paket, das jetzt beschlossen wurde, umfasst eben 2,2 Billionen Dollar. Das ist eigentlich erstmal sehr viel Geld. Also das ist fast so viel Geld, wie Deutschland in die Hand nimmt. Also man muss sagen, pro Kopf gibt Deutschland sogar wahrscheinlich noch mehr aus als die USA. Aber es ist schon sehr viel Geld. Also das Problem in den USA ist aber immer wieder das Gleiche. Nämlich, dass das Geld nicht an der richtigen Stelle ankommt. Also es kommt sehr schnell bei den Unternehmen und bei den Milliardären an, in Form von Steuergutschriften und allem Möglichen. Aber man muss ja vor allem die Massenkaufkraft unterstützen und dafür sorgen, dass die normalen Leute durch die Krise kommen. Und in dem Paket ist zwar vorgesehen, durch die Demokraten, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben und da sehr stark gedrängt haben, dass jetzt auch Arbeitslose und Kleinselbstständige unterstützt werden. Aber das ist reine Theorie, nicht? Weil das muss alles einzeln beantragt werden. Und die Verwaltung bricht schon wieder zusammen. Also es ist, herrscht jetzt ungefähr das gleiche Chaos wie am Anfang, als Obama die neue Krankenversicherung eingeführt hat. Nur diesmal ist es natürlich existenziell, weil die Leute ja keine anderen Einkünfte mehr haben. Und das ganze System ist einfach überfordert, damit Millionen von Arbeitslosen jetzt ad hoc mit Geld zu versorgen.
Sie haben gerade gesagt, das ist immer wieder das Gleiche, was man sieht. Und wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen auch natürlich viel darüber diskutiert, warum gerade die USA jetzt das Epizentrum dieser Pandemie sind. Ein Name, der natürlich sehr oft genannt wird, ist Trump. Donald Trump, der US-Präsident, mit vielen Widersprüchlichkeiten, mit vielen Verzögerungen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Trump ist eigentlich nicht das wirkliche Problem.
Doch, er ist das wirkliche Problem, weil er ja immer diese Orientierung auf die Milliardäre hat. Also,
das hatten andere US-Präsidenten ja auch schon.
Das stimmt allerdings und man muss auch zugeben, dass Trump von der Mehrheit der Bevölkerung nicht gewählt wurde, aber letztlich das Wahlsystem dazu geführt hat, dass er demokratisch gewählter Präsident ist. Ja, also ich nehme auch an, dass da nachgesteuert wird, weil selbst in den USA, weil natürlich, wenn mal jetzt Massen da verarmen, weil sie nicht ans Geld rankommen, dann ist da ja demnächst die Revolte programmiert.
Die Prognosen sind bis zu 21 Millionen neue Arbeitslose bis Mitte des Jahres in den USA.
Genau.
Das ist ja schon, wir hören ja auch aus den USA, zum Beispiel eben jetzt aus New York, dass es an allen wichtigen Schutzkleidung, an Schutzkleidung fehlt, an Beatmungsgeräten, dass die Infrastruktur nicht darauf vorbereitet ist. Sie haben auch einen Kommentar zum Thema verfasst, nämlich das Ende einer Theorie Corona-Dämmerung für Neoliberalismus. Das, was wir jetzt in den USA sehen, bestätigt das Ihre Theorie?
Naja, also was man ja sieht, das haben wir ja schon besprochen, dass jetzt selbst Neoliberale sowas wollen wie Corona-Bonds, dass auch Neoliberale natürlich jetzt wollen, dass der Staat eingreift. Was man auch sieht ist, das muss ja wirklich jedem auffallen, dass der Markt, soweit er überhaupt noch existiert, nur funktioniert, weil der Staat eingegriffen hat. Also besonders dramatisch hat man das ja bei den Börsen gesehen, die sind ja stark gefallen und dass jetzt der DAX wieder bei über 9000 Punkten steht und nicht, sagen wir mal, bei 2000 Punkten, liegt nur daran, dass der Staat eingegriffen hat. Also wenn es jetzt nicht so wäre, dass Deutschland schon angekündigt hat, faktisch 750 Milliarden Euro auszugeben in dieser Krise und das wird noch mehr werden, dann wäre der Aktienindex bei null. Das heißt, die Idee war ja immer, es gibt diese Möglichkeit für sich selber vorzusorgen und jeder macht seine Privatwirtschaft und der Staat stört nur. Und das war ja die neoliberale Grundidee. Jetzt sieht man genau das Umgekehrte. Der Staat ist der Garant für den Markt.
Aber haben wir das nicht auch vor 10 Jahren bei der Finanzkrise gesehen und dann, als die Krise mehr oder weniger vorbei war, hat sich der Staat wieder verabschiedet, zum Teil freiwillig, zum Teil aber natürlich auch auf Druck.
Ja, also man muss sagen, tragischerweise ist es nach der Finanzkrise den Neoliberalen gelungen, sozusagen die gesamte Erzählung umzudrehen. Also faktisch war es eine Bankenkrise und diese Banken, die sich verspekuliert hatten, wurden vom Staat gerettet. Dann sind natürlich die Staatsschulden gestiegen und dann wurde ziemlich bald immer was von einer Staatsschuldenkrise erzählt. Und man hat dann so getan, als müsste der Staat sparen und sich wieder einschränken. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Wahnsinn zurückkehrt und nach der Corona-Krise wieder alle erzählen, oh, und der Staat ist ja so verschuldet, wir müssen jetzt die staatlichen Leistungen zurückfahren. Ich hoffe aber, dass, also es ist aber nur eine Hoffnung, nicht, dass diese Erkenntnis doch bleibt, dass ohne Staat der Markt gar nicht funktionieren kann.
Frau Herrmann, wir haben in der bisherigen Stunde schon viel über Wirtschaftspolitik gesprochen. Lassen Sie uns jetzt über das öffentliche Leben reden. Seit 2 Wochen gibt es auch bei uns weitreichende Ausgangsbeschränkungen in Deutschland. Und die Frage ist natürlich, ab wann sind diese Lockerungen wie möglich? Es gibt eine Idee, die jetzt umgesetzt werden soll. Es ist ein Zusammenschluss von Forscherinnen und Softwareentwicklern in ganz Europa. Es soll eine App herausgebracht werden, die soll Nutzer warnen, wenn sie in Kontakt mit infizierten Personen gewesen sind. Diese App soll nächste Woche fertig sein und dann höchstwahrscheinlich bei uns über das Robert-Koch-Institut verbreitet werden. Hat ein Nutzer also das Virus, kann über die App eine Warnung an die Kontakte der Person verschickt werden. Das soll natürlich anonymisiert passieren. Es sollen Identität oder Telefonnummern geschützt bleiben, keine Bewegungsprofile, alles soll freiwillig sein. Deswegen die Frage an Sie, würden Sie diese App benutzen?
Ja, ich würde sie benutzen, aber ich muss jetzt auch zugeben, dass ich überhaupt kein Smartphone habe.
Oh,
ja, das ist natürlich schlecht, nicht? Ja, das zeigt ja schon mal, wie selbstverständlich alle davon ausgehen, dass jeder schon ein Smartphone hat, was ja natürlich auch so stimmt. Vielleicht wäre das jetzt auch ein Anlass, ein Smartphone mal anzuschaffen. Denn an sich ist ja diese App extrem sinnvoll. Man muss sich auch ganz klar machen, wenn das nicht freiwillig kommt, wird es verordnet werden. Weil, ist meine These.
Davon
gehe ich aus. Ja, weil die, man kann ja nicht dauerhaft die Wirtschaft komplett schließen. Und gar nicht mal aus ökonomischen Gründen. Also viele Leute denken ja, das ist das Ende der Ökonomie, wenn man irgendwie 2 Wochen nicht produziert. Das ist hart, aber das könnte man tatsächlich lösen, indem man einfach immer mehr Geld druckt, in Anführungsstrichen, indem der Staat sich verschuldet. Aber das Hauptproblem ist ja tatsächlich das Soziale, dass die Leute das auf Dauer nicht durchhalten. Mhm. So, und dann, wenn man jetzt aber, das Virus ist aber nicht weg. So, also braucht man hier eine Form, das zu kontrollieren. Und diese App ist bisher das Beste, was aufgetaucht ist. Und man weiß ja, dass es funktioniert, weil es so etwas Ähnliches in Südkorea gab.
Ja.
So, also kann man darauf nicht verzichten. Und wenn das nicht freiwillig kommt, dann wird es vorgeschrieben.
Aber wenn wir schon beim Vorschreiben sind, das wäre doch dann auch tatsächlich bei allem Datenschutz, der damit einhergehen soll, das wäre doch ein erster Schritt hinein in eine Überwachung.
Also
staatlich gefördert.
Ich kann das so nicht sehen. Also das Grundgesetz ist sowieso permanent die Abwägung von Gütern. Und jetzt ist ja die Frage, was finden wir wichtiger? Gesundheitsschutz oder dass man nicht bei maximalem Datenschutz kontrollieren kann, anonym, wo Leute sind. Und da würde ich sagen, jeder in Deutschland, fast jeder, aber 95% würden doch sagen, okay, dann machen wir lieber das mit der Überwachung, in Anführungsstrichen, die anonymisiert ist.
Glauben Sie, das würden 95% sagen, freiwillig? Oder ist das nicht auch ein sozialer Druck, der dann irgendwann entsteht,
wenn
meine
sagt,
Eltern das haben und meine Freunde?
Wenn man das sagt, die Alternative ist, dass du unbeschränkt zu Hause sitzt in der Fast-Quarantäne. Das ist ja hier nicht das Wünsch dir was Konzert, sondern hier gibt es einen Virus, der Menschen tötet. So, und da ist doch dann die Abwägung, was ist schmerzfreier? Und dann würde ich, glaube ich, denken, dass die meisten Leute bei näherem Nachdenken dazu kommen, zu überlegen, dass diese App ganz bestimmt das Schmerzfreiste ist, was es bis hier gibt.
Und wo ist Ihre Grenze zur Schmerzfreiheit? Also ab wann tut es weh, diese App benutzen zu müssen?
Ich kann nicht erkennen, dass es überhaupt weh tut.
Man könnte ja irgendwann auch die Möglichkeiten der App weiter ausnutzen, dass man dann eben doch sagt, wir müssen weitergehen, so reicht es nicht, wir brauchen dann doch konkretere Daten von einzelnen Personen.
Ja, aber das ist ja bisher rein fiktiv. Das ist wahrscheinlich.
Viele Dinge sind vor 2 Wochen noch rein fiktiv gewesen.
Nee, also ja. Also bisher scheint es doch so zu sein, dass man dann die Leute identifizieren kann, die den Kontakt hatten, ohne dass man jetzt Namen kennen musste oder wissen müsste konkret, wo die Leute waren. Und da kann ich jetzt überhaupt nicht erkennen, warum da irgendein Problem existieren sollte. Und ich glaube, wir Deutschen haben die Neigung, das hat ja eigentlich auch schon die Staatssekretärin angesprochen in den Nachrichten. Also Probleme, sobald es um Technik geht, Probleme zu sehen, wo gar keine sind. Mhm. Also es ist ja so, dass selbst die Datenschützer inzwischen schon für diese App werben. Das gibt es ja sonst nie.
Ja.
Also finde ich, sollte man jetzt mal ernst nehmen.
Es gibt aber natürlich aber auch Datenschutzaktivisten, die sagen, wir könnten hier einen Eintritt haben in eine Überwachung. Die gibt es ja auch.
Gut, also aber da will ich jetzt mal aus der Geschichte zitieren. Ne? Hitler hatte kein Smartphone, er hatte keinerlei Möglichkeiten der technischen Überwachung und dieser Überwachungsstaat unter Hitler hat perfekt funktioniert. Also diese Vorstellung, die da offenbar immer rumgeistert, dass man zur Überwachung einer Bevölkerung oder dass eine Diktatur technische Hilfsmittel braucht, und dass es ohne diese technischen Hilfsmittel keine Diktatur gäbe. Das ist, glaube ich, falsch.
Wir müssen ja auch nicht gleich von einer Diktatur sprechen. Es geht ja nur eher darum, wie dauerhaft Grundrechte theoretisch eingeschränkt werden könnten.
Ja, also wie gesagt, da kann ich mich nur wiederholen. Es geht um eine Abwägung. Auch das Recht auf Leben ist ein Grundrecht.
Wir reden seit Wochen quasi nur noch über Corona. Es gibt tatsächlich einige Klimaaktivisten und Wissenschaftler, die sagen, ja, das große Thema, was wir eigentlich bis vor 3 Wochen hatten, ist jetzt momentan quasi auch nicht mehr so wirklich existent. Aber es kann tatsächlich auch ein gutes Zeichen sein, was wir gerade hier erleben. Uwe Schneidewind vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, der war zum Beispiel heute Morgen bei uns hier im Programm sehr optimistisch.
Ich glaube, dieses Einordnen auch der Frage, was war das dann im Nachhinein eigentlich für eine Bedrohung, wie viele Menschenleben und Tote und Folgen ging es, und das in Beziehung zu setzen mit der auf längere Sicht ja nochmal ganz anderen Dimension solcher Herausforderungen wie der Klimafrage, glaube ich, ermöglicht es uns auch ganz anders künftig darüber zu diskutieren, wie wir eine Wirtschaft weiterentwickeln und wo wir eigentlich auch bereit sind, vielleicht in ganz anderem Maße Geld in die Hand zu nehmen und auch Lebensstile weiterzuentwickeln, als das vor der Corona-Krise möglich war.
Glauben Sie das auch, Frau Herrmann?
Ja und nein. Also was man in der Corona-Krise gesehen hat, ist, dass der Staat handeln kann, nicht? Und dass er Vorschriften machen kann und dass das alles dann auch umgesetzt wird. Aber die Prinzipien sind völlig andere. Also in der Corona-Krise ist ja die Idee, okay, es ist kurzfristig, nur maximal 4 Wochen, nehme ich mal an, und der Staat schmeißt diese Krise mit Geld zu. Dass der Staat so viel Schulden machen kann, liegt daran, dass man darauf setzt, dass es hinterher zu Wachstum kommt. Und es wird auch zu Wachstum kommen, weil viele Leute schieben ja jetzt ihre Anschaffungen nur auf. Also man kauft natürlich jetzt keine Kleider, weil ja die Geschäfte zu sind. Aber dann wird man, sobald die wieder auf sind, werden viele Leute die Kaufhäuser stürmen und dann Kleidung kaufen und so weiter. Und dann ist natürlich dieses Wachstum wieder da. In der Klimakrise ist es ja genau andersrum. Da ist ja das Problem, dass wir im Augenblick als Deutschland so tun, als könnten wir 3 Planeten verbrauchen. Es gibt bekanntlich aber nur eine Erde. Mhm. Das heißt, Klimaschutz bedeutet schrumpfende Wirtschaft. Das ist ein völlig anderes Prinzip. Und dafür, wie man jetzt aber einen Kapitalismus auf Dauer schrumpft, gibt es überhaupt kein Konzept. Und das jetzige, also die Corona-Krise oder wie man sie löst, nämlich durch mehr Wachstum, ist ja garantiert nicht die Lösung für die Klimakrise, denn da kann man ja kein Wachstum haben, sondern da muss man eigentlich schrumpfen. Das heißt, wir sind genauso schlau wie vorher.
Aber kann man denn nicht auch, wenn es um Klimaschutz geht, das haben, was so oft als grünes Wachstum bezeichnet wird? Ich kann es natürlich auch smartes Wachstum nennen. Das nee. Glauben Sie anscheinend nicht.
Nee, also grünes Wachstum nach allem, was man weiß, ist nicht möglich. Denn das ist ja die Idee, dass man das Klimaproblem rein technisch löst. Also dass man beispielsweise ganz viele Solarpaneele aufstellt, Windenergie und so weiter. Aber das Problem ist, soweit man das bisher erforscht hat, das ist richtig tragisch, dass die Ökoenergie, der Ökostrom, wird immer knapp bleiben. Also viele Leute glauben anscheinend, das könnte man ewig ausbauen, den Ökostrom. Das ist aber nicht möglich, sondern alle Projektionen, die man hat, gehen letztlich davon aus, dass man auf relevante Teile der Produktion verzichten muss, beispielsweise auf das Auto. So, jetzt sind da aber schon mal knapp 2 Millionen Leute beschäftigt. Das heißt nicht, dass die dann nicht eine andere Arbeit finden könnten. Aber was das eben heißt, ist, der Ökostrom wird nur reichen, wenn man die Wirtschaft schrumpft.
Das heißt dann aber für Sie als Fazit, Sie hatten ja am Anfang schon eine Abwägung, wenn ich mir Ihre Argumente anhöre, dann hat schon die Verneinung der These, der Klimaschutz kann profitieren von der Corona-Krise, das ist bei Ihnen schon stärker.
Ja, genau. Also der Klimaschutz, da gebe ich Herrn Schneidewind absolut recht, ist zentral. Also ist ja völlig klar, dass wir es nicht riskieren können, dass die Welt irgendwie 3 Grad wärmer
wird. Es kann ja aber gerade auch sein, dass wir, wenn das hier alles einmal geschafft ist und wir große Rettungspakete gehabt haben oder Eurobonds, über die wir gesprochen haben, dass dann auch das Argument sein wird, jetzt haben wir aber leider gerade erstmal überhaupt kein Geld, um jetzt auch noch Klimaschutz betreiben zu können. Weil jetzt müssen wir uns erstmal darauf konzentrieren, dass alle wieder in Lohn und Brot kommen.
Ja, also wie gesagt, das da, glaube ich, wird nicht das große Problem sein. Also wenn man da jetzt diese Krise, die Corona-Krise richtig steuert, dann wird man hinterher keine Rezession haben, jedenfalls nicht auf Dauer, sondern man wird wieder Wachstum haben und es werden auch alle wieder in Lohn und Brot sein. So, und gleichzeitig hat man ja auch festgestellt, okay, der Staat kann handeln, der Staat kann auch Schulden machen, ohne dass die Welt zusammenbricht. Also kann er auch Klimaschutz finanzieren. Das alles wird man durchaus lernen und feststellen. Nur das Kernproblem ist eben, dass es nicht reicht, um den Klimaschutz ernst zu nehmen, dass der Staat investiert oder sich verschuldet, sondern leider wird da mehr gebraucht, nämlich, wie gesagt, im Augenblick verbrauchen wir 3 Planeten, es gibt aber nur eine Erde. Also wir haben ja nicht nur das Klimaschutzproblem, obwohl das schon schlimm genug ist, sondern wir haben ein Artensterben, wir ruinieren die Böden, wir ruinieren die Ozeane, wir ruinieren hier gerade alles.
Ein größeres Krisenbewusstsein? Können Sie das vielleicht entdecken? Viele Krisen, über die wir sprechen, betreffen die Deutschen weniger als viele andere Menschen in der Welt. Diese Corona-Krise macht auch für Deutschland nicht Halt und hilft dann vielleicht, um ein Stück weit auch den Klimaschutz dann wieder als wichtiger anzusehen?
Ja, das kann sein, aber um es nochmal zu sagen, jetzt habe ich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt, was man braucht, ist eine schrumpfende Wirtschaft. Das ist das Ende des Kapitalismus. Und dafür gibt es bisher kein Konzept. Wenn man sich fragt, woran scheitert der Klimaschutz, dann liegt es nicht daran, dass die Leute noch nicht kapiert hätten, dass das eine wirklich gefährliche Krise ist. Sondern das Ganze scheitert daran, dass bisher leider noch nicht systematisch Konzepte entwickelt worden sind, wie man eine Wirtschaft schrumpfen kann, ohne dass Millionen von Leuten ihre Arbeitsplätze verlieren und deswegen nicht mitmachen. Weil wenn man sich das richtig überlegt, vom Ende her, wie man sich so eine geschrumpfte Wirtschaft vorstellen muss, dann würden folgende Leute arbeitslos. Nicht nur die Leute in der Automobilindustrie, sondern auch die Leute auf den Flughäfen, die Stewardessen, wahrscheinlich sehr viele Leute in den Banken, in den Versicherungen, praktisch alle PR-Angestellte, die gesamten Werbebranche, alle könnten schließen. So, und das ist ein derartiger Umbau, dass man das jetzt nicht einfach so nonchalant einfach mal so nebenher abhaken kann. Und das, also die Dramatik, die Klimaschutz bedeutet, ist, glaube ich, bei den meisten Leuten noch gar nicht angekommen.
Wir hatten gerade über Klimaschutz diskutiert, Frau Hermann, und da haben Sie gerade noch so beiläufig erzählt, das Thema ist so groß, das wird mein nächstes Buch. Wann kommt das denn?
Na, wahrscheinlich in 2 Jahren. Aber es ist ja nett, dass Sie jetzt schon dafür Werbung machen.
In 2 Jahren, und das soll dann diese gesamte Klimadebatte versuchen, nochmal neu zu definieren?
Ja, naja, wie gesagt, das Problem ist, wenn man Klimaschutz betreiben will und auch ansonsten die Welt retten will, denn wir ruinieren hier alles, Böden, Ozeane, Luft, dann wird man die Wirtschaft schrumpfen müssen. Aber einen schrumpfenden Kapitalismus hat noch keiner gesehen. Das heißt, das ist das Ende des Kapitalismus, also des Systems, das wir kennen. Und das muss man natürlich mal durchdeklinieren. Also ja, wie würde das aussehen und was würde das für Deutschland bedeuten? Und was wären auch in Deutschland die Gründe, warum wir in dieses System umsteigen? Und soweit man das bisher erkennen kann, ist ja das Hauptproblem für Deutschland, dass auch wir immer wieder Dürren haben werden, die zunehmen werden. Und dann wird man irgendwann anfangen müssen, das Wasser zu managen und ständig eben in diese Katastrophenmodi überschwenken.
Das Buch kommt dann 2022. Für den Moment aber erstmal danke, dass Sie heute Mittag bei uns waren.
Ja, bitte.
Frau Herrmann.